NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die meisten Israelis sind nicht besonders religiös und was das ultraorthodoxe israelische Oberrabbinat sagt, interessiert sie nicht. Doch wenn man heiraten oder einen Angehörigen beisetzen will, kommt man an dieser Institution nicht vorbei. Es gibt keine zivile Ehe in Israel und getraut wird nur derjenige, den das Oberrabbinat als jüdisch anerkennt. Und jüdisch beerdigt werden kann man auch nur mit Genehmigung der strenggläubigen Herren. Es sind dieselben, die auch liberalen Juden verweigern wollen, nach ihrer Fasson an der Jerusalemer Klagemauer zu beten und die generell bestimmen wollen, wer jüdisch ist oder nicht. In Israel ist nun in dieser Woche eine Liste publik geworden, die dieses Oberrabbinat offenbar führt. Auf ihr befinden sich ungefähr 160 Namen von Rabbinern aus 22 Staaten weltweit. Es ist eine sogenannte schwarze Liste. Wer auf ihr steht, gilt als irgendwie nicht koscher. Die meisten auf der Liste sind nicht orthodox, sondern liberal oder konservativ, aber es sind durchaus auch orthodoxe Rabbiner dabei. Man liest prominente Namen wie den des Argentiniers Abraham Skorka, der mit Papst Franziskus eng befreundet ist, oder des Briten Lionel Blue, der im vergangenen Jahr starb. In Deutschland sind es der Vorsitzende der liberal orientierten Allgemeinen Rabbinerkonferenz, Henry G. Brandt, sowie die Rabbiner Jonah Sievers, Salomon Almikias Siegel und Walter Rothschild und sogar der orthodoxe Dorf-Levi Barzilai. Walter Rothschild, Sie sind liberal, auch Ihr Name erscheint auf dieser Liste. Was ist das überhaupt für eine Liste? Was besagt das, wenn man da draufsteht?
Keiner weiß genau, aber eine Möglichkeit, ich kann nur sagen, eine Behauptung, ist, wir sind Leute, die irgendwann einen Brief geschrieben haben, um das jüdische Identität von jemandem zu bestätigen. Viele Leute, die konvertieren zum Beispiel oder anderen, sie möchten nach Israel auswandern, Aliyah machen, brauchen dafür einen Brief von irgendeiner Rabbiner. Vielleicht nicht alle Rabbiner machen das, vielleicht nur einigen. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Und Sie haben gesprochen schon von bestimmten Leuten von der Rabbinerkonferenz, Rabbiner Lionel Blue und auch die Marine aus England, die sind von Beit Din in England gewesen.
Von dem Rabbinatsgericht.
Rabbinatsgericht. Das heißt also, es könnte sein, dass diese Leute kommen einfach häufiger vor als an irgendeinen Ortsrabbiner, Dorfrabbiner und so.
Was ist die Wirkung dieser schwarzen Liste? Kann es Ihnen egal sein, ob Sie da draufstehen oder nicht?
Mich persönlich ist es egal, für mich hat das überhaupt keine Bedeutung. Aber für die armen Menschen, die auswandern möchten oder wie Sie schon erzählt haben, heiraten oder leider, wenn die Zeit kommt, bestattet werden müssen, für ihnen hat es vielleicht ein Problem. Wir wissen schon, dass es gab immer Streit zwischen, sagen wir, die Jewish Agency, die Sochnut, die Säkulare und auch die Ministerien in Israel und dann der Rabbinat. Und viele Leute wurden akzeptiert als Israelis und dann haben Probleme zu heiraten oder jüdisch bestätigt zu werden. Und dann wandern sie wieder weg, zurück nach Europa, nach Amerika. Also das Problem ist eigentlich nicht für mich, nicht für die Rabbiner. Das Problem ist für alle Politiker und anderen in Israel, die sehr gern sehen möchten, dass mehr Leute jüdisch werden und Israelis werden. Und die Leute, die gern nach Israel auswandern möchten, finden das einfach schwierig oder unmöglich. Und das finde ich dumm.
Das heißt, wir sehen hier auch einen ziemlich scharfen Konflikt zwischen den weltlichen Instanzen des Staates Israel, der die Leute, egal welcher Richtung sie nun angehören, als jüdisch akzeptiert, und diesem Oberrabbinat, das dann zwar nicht verhindern kann, dass die Menschen ins Land kommen, aber ihnen im Land dann Stöcke zwischen die Füße schmeißen kann.
Genau so ist es. Bei der Staatsgründung Israels in 1948 hat man die alte Gesetzessystem übernommen und das bedeutet, der Rabbinat von damals hat dieses Recht bekommen, für alle Juden zu bestimmen, nicht nur für einige Juden. Das war damals vielleicht nicht sehr wichtig, aber jetzt sehen wir so viele Jahrzehnte später, welche Komplikationen es machen kann.
Wer oder was ist denn eigentlich dieses Oberrabbinat in Israel?
Es ist ein Teil von dem Staatsministerium für Religion. Es gibt zwei Oberrabbinaten, Ashkenazi und Sephardi, also sagen wir Nordosteuropa und Südeuropa, arabischer Ursprung. Der letzte Oberrabbiner steht noch immer im Gefängnis wegen Bestechung.
Jonah Metzger.
Richtig, also die Leute sind nicht unbedingt wegen ihrer Heiligkeit und Frömmigkeit gewählt. Der gegenwärtige Rabbiner Lau ist der Sohn von seinem Vorgänger. Also es gibt eine Dynastie auch bei den Sephardim. Es ist, kann man sagen, hier eine Seilschaft, eine kleine Gruppe von machtgierigen Leuten, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich, naja, kann man sagen, gute Vorbilder sind für andere Juden.
Was ist die Folge jetzt dieser ganzen Sache? Wie deutlich sind die internationalen Proteste aus den jüdischen Gemeinden?
Es ist ein bisschen früh, das alles zu sagen. Wir wissen, dass viele haben protestiert, auch wegen der Kotel, die Klagemauer-Situation. Die sind alle kommen zusammen. Es gibt die Frage der Macht der Religiösen in die ganze Koalitionspolitik. Und die Hoffnung ist nicht, dass Leute von Ausland klagen und meckern. Das bringt wenig. Die Hoffnung ist, dass Israelis werden endlich verstehen, dass es ihnen wichtig ist, wer ihnen regiert, auch religiös. Ob sie in die Synagoge gehen oder nicht, ob sie fromm sind oder nicht, sie müssen selber entscheiden und bei dem Wahlurne das auch entscheiden. Nein, danke, das wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen Freiheit, zivile Eheschließung und alle anderen ganz normale europäische Werte.
Das war Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin zur sogenannten schwarzen Liste des ultraorthodox geführten Oberrabbinats in Israel. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bei uns geht es gleich um die fast völlig vergessene Trus Weißmüller, die im Zweiten Weltkrieg tausende jüdische Kinder rettete. Im Internet wird gerade per Crowdfunding Geld gesammelt, um an sie zu erinnern. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora, der fünf Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die ungarische Regierung stellt nach einer Welle der Empörung ihre Plakatkampagne gegen den US-Milliardär George Soros ein. Die Aktion werde am Samstag beendet, erklärte die Regierung am Mittwoch. Die Poster, die von Soros als antisemitisch verurteilt wurden, werden somit drei Tage vor dem Ungarn-Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu abgehängt. Die umstrittenen Plakate zeigen ein Foto des lachenden Soros mit der Botschaft »Lass es nicht zu, dass Soros zuletzt lacht«. Die rechtskonservative Regierung in Ungarn, die seit Anfang Juli auch Anzeigen und Werbespots in Zeitungen sowie Radio- und Fernsehsendern schaltete, wirft dem jüdischen Milliardär mit ungarischen Wurzeln vor, Flüchtlinge nach Europa zu locken. Soros sprach von Desinformation. Soros unterstützt in Ungarn zahlreiche Bürgerrechtsgruppen und hatte 1991 eine Hochschule in seinem Heimatland gegründet. Im April beschloss das Parlament in Budapest ein umstrittenes Hochschulgesetz, welches das Aus für Soros Central European University bedeuten könnte. Die EU-Kommission leitete wegen des Gesetzes ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein. 70 Jahre, nachdem ein Schiff mit 4.500 Holocaust-Überlebenden aus Frankreich nach Palästina fuhr, haben Zeitzeugen an die Flucht aus Europa erinnert. Am Sonntag gedachten sie bei einer Zeremonie im südfranzösischen Sète der Überfahrt. Die Exodus, ursprünglich ein US-Flussdampfer, war in der Nacht zum 11. Juli 1947 Richtung Palästina ausgelaufen, obwohl in dem britischen Mandatsgebiet damals Juden die Einreise verboten war. Die britische Marine zwang die Besatzung, nahe der palästinensischen Stadt Haifa zu ankern. Die Flüchtlinge, unter ihnen 950 Kinder, wurden zurück nach Europa abgeschoben und teilweise wieder in Lagern interniert. Geschichtswissenschaftler sehen die Reise der Exodus als weiteren Auslöser für die Errichtung des israelischen Staats. Als die UNO im November 1947 über die Teilung des ehemaligen britischen Mandatsgebietes in Palästina entschied, war die Geschichte des Schiffsdramas in aller Munde. Nach fünfjähriger Sanierung wird die ehemalige Synagoge im mecklenburgischen Staffenhagen als Kulturzentrum wieder eröffnet. Der um 1800 errichtete freistehende Ziegelfachwerkbau blieb in der Reichspogromnacht 1938 unzerstört. Im März 1939 wurde die alte Synagoge verkauft und diente lange Zeit als Tischlerwerkstatt. Von 1986 an war das Gebäude ungenutzt und verfiel. 1820 bestand in Staffenhagen die fünftgrößte jüdische Gemeinde im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Ihre Geschichte endete 1942, als die letzten jüdischen Einwohner Staffenhagens deportiert wurden. Zur Wiedereröffnung der Synagoge wird am Sonntag auch Landesrabbiner William Wolf erwartet. Ab 12.30 Uhr stehen die Räumlichkeiten allen Gästen und Interessierten offen. Soweit die Meldungen.
Eigentlich müsste ihr Name gleich nach Oskar Schindler genannt werden, dem legendären Retter jüdischer Zwangsarbeiter. Doch die Holländerin Truus Weißmüller ist fast völlig unbekannt, obwohl sie rund 10.000 jüdische Mädchen und Jungen vor der Shoah rettete, durch die sogenannten Kindertransporte nach England. Nun wird ein Film über sie gedreht und das Geld dafür übers Internet gesammelt, per Crowdfunding. Jens Rosbach berichtet.
Für Holocaust-Überlebende aus aller Welt ist klar, Truus Weißmüller, die Hauptorganisatorin der legendären Kindertransporte, ist eine Heldin. So erinnert sich die 82-jährige Miriam Spiro aus Israel noch heute.
Oh, Truus Weißmüller, you know, they were all...
Truus Weißmüller, sie hat unser Leben gerettet. Ich meine, wir haben mit dem Tod geflirtet. Sie ist die ultimative Tapferkeit.
Weißmüller arbeitete einst für eine niederländische Flüchtlingsorganisation. Als Ende der 30er Jahre der Antisemitismus in Deutschland und den annektierten Staaten zunahm, suchte sie persönlich Adolf Eichmann auf, den späteren Architekten des Holocaust. Der SS-Funktionär leitete zu jener Zeit eine Behörde in Wien, die damals noch die Vertreibung der Juden zum Ziel hatte. Weißmüller wollte 10.000 jüdische Kinder nach England in Sicherheit bringen. Eichmann genehmigte ihr erst einmal nur 600 Kinder aus Österreich, unter der Bedingung, dass sie innerhalb von 2 Tagen nach Holland gebracht werden. Offenbar glaubte der NS-Beamte nicht, dass Truus Weißmüller das organisieren kann. Nach dem Krieg erzählte sie im Fernsehen, was Eichmann von ihr forderte.
Der Zug kommt um 8 Uhr in Hoek van Holland an. Und falls sie das wirklich schaffen, bekommen sie alle. Dann bekommen sie 10.000 Kinder.
Und hat Eichmann sein Versprechen gehalten?
Definitiv. Wir haben alle bekommen.
Alles haben wir können kriegen.
10.000 Kinder aus Deutschland, Polen, Österreich und der Tschechoslowakei, die in England den Holocaust überlebten. Wie konnte Truus Weißmüller das schaffen? Die Protestantin war mit einem Bankier verheiratet und gut vernetzt, bis nach Großbritannien. Sie hatte ein resolutes Auftreten, ein großes Maul, wie es hieß, und als kinderlose Frau ein Herz für kleine Mädchen und Jungen. Tante Truus wurde sie von den Geretteten genannt. Doch heute ist sie fast vergessen.
Das ist so eine wichtige Geschichte. Und in Holland weiß fast niemand, wer Truus Weißmüller ist. Man fragt, du weißt, wie Truus Weißmüller ist? Nein, nicht gehört. Wer ist Truus Weißmüller? Weiß ich nicht.
Der holländische Rabbiner Lodi van de Kamp möchte, dass Tante Truus in die Geschichtsbücher eingeht. Der 68-Jährige hat kürzlich einen historischen Roman über die Kindertransporte veröffentlicht. Nun will er mit einem Dokumentarfilm nachlegen. Dafür sollen 15 der 10.000 Geretteten interviewt werden. 6 Überlebende aus England, Israel und der Schweiz wurden bereits befragt. Für die übrigen Interviews fehlt allerdings das Geld. Da es zu lange dauern würde, Förderanträge bei Stiftungen zu stellen, haben der Rabbiner und sein Filmteam eine Spendenaktion im Internet gestartet, eine Crowdfunding-Kampagne auf www.truus-children.com. Ein Wettrennen gegen die Zeit.
Wir sprechen hier mit Leuten von 1992, 1994. In die Zeit, was wir haben gearbeitet, sind schon verschiedene auch verstorben. So geht es.
25.000 Euro benötigen die Dokumentaristen. Rund 9.000 Euro haben sie bereits gesammelt seit dem Kampagnenstart im März.
Ich denke, das ist, für mich ist unglaublich.
Freut sich Filmproduzentin Pamela Störhoft über die Spenden. Die Überweisungen, im Schnitt zwischen 50 und 100 Euro, seien zumeist von nichtjüdischen Menschen gekommen, berichtet sie.
Normale holländische Bevölkerung. Und sie denken, das ist sehr wichtig. Truus Weißmüller ist ein Vorbild für meine Kinder. Deswegen wollte ich gerne Geld geben.
Klappt das Crowdfunding, können die Filmemacher auch 4 Schwestern aus Leipzig interviewen, die durch die Kindertransporte gerettet wurden und alle noch am Leben sind. Die fertige Dokumentation soll schließlich im Februar auf den Berliner Filmfestspielen präsentiert werden. Damit wollen die Aktivisten auch ein politisches Zeichen setzen. In Zeiten von Millionen Geflüchteten in Europa soll man die Vergangenheit nicht vergessen, mahnt Rabbiner van de Kamp.
Truus Weißmüller ist ein sehr besonderes Beispiel, wie umzugehen mit Flüchtlingen.
Die Judenretterin Truus Weißmüller könnte ein Vorbild sein, Jens Rosbach berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
In unserer Tora-Lesung diese Woche geht es an prominenter Stelle um den nichtjüdischen Propheten und Magier Bilam. Zu Beginn der Erzählung hörte der moabitische König Balak, dass das Volk Israel sein Reich durchqueren wollte. König Balak war von der Macht Bilams überzeugt. Denn dieser konnte sowohl segnen als auch verfluchen. Anscheinend zogen es schon damals die Feinde Israels vor, das Land vernichten zu wollen, anstatt konstruktiv zusammenzuarbeiten und dem Frieden eine Chance zu geben. So forderte Balak auch Bilam auf, Israel zu verfluchen, anstatt ihn zu bitten, sein eigenes Volk, die Moabiter, zu segnen. Als Bilam dann dazu ansetzte, Israel zu verwünschen, gelang ihm das nicht. Dreimal versuchte er es, doch jedes Mal kam anstatt eines Fluchs ein Segen heraus. Der dritte und letzte war der schönste. »Wie schön sind deine Zelte, Jakob, die Wohnstadt Israels«, sagte Bilam. Ich denke, wir sollten uns erst einmal genau Bilams Weg zum Ort dieses Ereignisses anschauen. Auf diesem Weg fängt Bilams Reittier, eine Eselin, plötzlich an zu sprechen. Normalerweise helfen mir als Rabbiner in diesen schwierigen Fällen die Kommentare von Rashi oder Maimonides. Aber diese Stelle in der Tora ist die einzige, zu der weder Rashi noch Maimonides etwas geschrieben haben. Und auch viele der anderen klassischen Exegeten halten sich sehr bedeckt. Professor Yehuda Radai schrieb, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass wir ganz einfach von einem Wunder ausgehen können. Als einigermaßen moderner Rabbiner im 21. Jahrhundert beginnen spätestens hier meine Probleme. Denn mir ist klar, dass ich es sehr oft mit Menschen zu tun habe, die nicht an Gott und an seine Wunder glauben können. Ich stehe also vor der Herausforderung, Wunder zu erklären oder zu beweisen. Meine Wahrnehmung von Wundern ist, dass es bei ihnen besonders auf die Perspektive ankommt. Ein Beispiel. Der Herr der Welt hat die Zeit über die großen Reiche hinwegziehen lassen, über die Sumerer, Griechen, Perser und Römer. Und auch ein tausendjähriges Reich hat heute keinen Bestand mehr. Aber da gibt es diesen kleinen, winzigen Fleck auf der Landkarte. Und in dem Land gibt es einen Radiosender, der jeden Morgen sein Programm mit diesen magischen Worten beginnt. Wie schön sind deine Zelte, Jakob. Und das ist der kleine, moderne Staat Israel. Und trotz all seiner innen- und außenpolitischen Probleme, da können mir die Skeptiker und Kritiker sagen, was sie wollen. Das ist ein Wunder. Und das ist gut so. So bleibt mir an dieser Stelle nur noch eines, uns allen einen wundervollen Schabbat zu wünschen. In diesem Sinne, Schabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.